das Thema Gebet ging und ich dachte, ich muss was darüber erzählen. Zu dem Film komme ich später noch, aber das Gebet ist sowas unglaublich Wichtiges und deswegen können wir heute auch ruhig wieder was mitnehmen. Auch wenn man vielleicht schon viel gehört hat über das Gebet, habe ich auch schon ganz viel, aber trotzdem ermutigt es einen immer wieder neu dran zu bleiben oder zu sagen, oh stimmt, da war was, habe ich vielleicht schon länger nicht mehr getan, sollte ich mich vielleicht wieder damit beschäftigen. Und überschrieben habe ich das heute, kam schon raus, Gebet ohne Aufhören. Wisst ihr, wie alt die Liebenzeller Mission 2019 geworden ist und was für eine Aktion sie da gemacht haben? Noch ein bisschen mehr? Na, das ist zu viel. Das ist auch ein Tick zu viel. Also 120 Jahre, so genau dazwischen. 120 Jahre und jetzt haben die zum Anlass genommen zu sagen, wir wollen ein 120-Stunden-Gebet machen. 120 Stunden zu beten für die Mission, wo sie schon alles tätig war oder immer noch tätig ist und dann einfach ganze Zeit dran zu bleiben, Tag und Nacht. 120 Stunden ohne Aufhören. Die haben das weit gestreut, es sind viele gekommen, die mitgebetet haben, entweder in Liebenzell oder einfach auch von zu Hause. Man konnte selbst wählen, wie man und wo man beten will. Aber es hat viele Menschen beschäftigt und die haben da mitgemacht. 120 Stunden am Stück, fand ich einfach Wahnsinn, wie man das einfach erleben darf und wie viel Segen dann auch da davon ausgeht. Ich habe mir auch gedacht, boah, eine Stunde lang beten, ist manchmal schon herausfordernd. Ich bin ja froh, wenn man manchmal schon seine Viertelstunde hinkriegt. Aber wenn man sich länger mit Gebet beschäftigt, fällt einem schon ganz viel ein, für was ich beten kann. Was Gott mir aufs Herz legt. Vielleicht ist es auch bei dir dran, einfach dein Gebetsleben einfach heute auch ein bisschen aufzupeppen und zu verlängern. Und je öfter du das machst, umso mehr fällt dir auch ein, für was du beten kannst. Wofür du dankbar bist. Wofür du gerne Gott um das bitten würdest. Und um Bitten, da habe ich euch auch einen Bibeltext mitgebracht, wo eine ganze Gemeinde, ähnlich wie die Mission, 120 Stunden gebetet hat, also steht nicht drin, wie lang sie gebetet haben, aber da steht drin, ohne Aufhören. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Die Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Jakobus wird getötet und Petrus verhaftet. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einigen Gläubigen in der Gemeinde Schaden zuzufügen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter. Und als der Engel ihn plötzlich verließ, da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als ich seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. »Petrus steht vor der Tür«, rief sie. »Du bist von Sinnen«, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein, und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist«, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Hier geht eine Gemeinde vor und beten. Sie kommen inständig zu Jesus mit ihren Anliegen und bitten ihn, dass er eingreifen soll. Aber wie geht es jetzt hier Petrus im Gefängnis? Herodes hat ihn ins Gefängnis werfen lassen, mit der klaren Absicht, ihn zu töten, nach dem Passafest. Einen öffentlichen Schauprotest draus zu machen und den Leuten das zu geben, was sie wollen. Es scheint keine Hoffnung mehr für Petrus zu geben. Eben erst ist Jakobus hingerichtet worden, also wusste er, das passiert mir genauso. Und was macht diese kleine Gemeinde? Sie kann nicht viel ausrichten gegen diese römische Weltmacht. Aber sie können doch viel tun. Sie beten. Inständig. Inständig für ihn zu Gott. So heißt es in der Neues Leben-Übersetzung oder nach Luther. Die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sie betet. Beten ohne Aufhören. Und diese Wortbedeutung, was hier verwendet ist, bedeutet angespannt, beharrlich und eifrig. Es ist ihnen ein Herzensanliegen, dass Petrus geholfen wird. Sie kommen inständig zu Gott und bitten ihm, dass er hier eingreift. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist auch genau das, welches das Gebet von Jesus kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane beschreibt. Genauso inständig betet auch Gott, Jesus zu Gott, zu seinem Vater, dass doch dieser Kelch vorübergehen soll. Also es ist was wirklich Wichtiges und es ist ihnen ein Anliegen, für diese Sache zu beten. Wie geht's dir, wenn du betest? Sind dir diese Anliegen auch solche Herzensangelegenheiten, dass du inständig und eifrig zu Gott betest und auch dran bleibst und nicht nur ein Gebet und dann ist es wieder weg, sondern dass du ständig ohne Aufhören für dieses Anliegen betest? Da muss ich mich an meine eigene Nase fassen, weil ich mache es manchmal auch nicht. Weil manchmal denke ich, ich bete eine Weile dafür und dann merke ich irgendwie, ach, passiert doch nichts. Dann fällt irgendwann dieses Gebet wieder runter und ich bete für was anderes. Aber ist es das, wenn es einem Herzensanliegen ist, dann bleib dabei. Immer wieder neu dieses Anliegen vor Gott zu bringen. Und so heißt zum Beispiel auch in Epheser, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Oder in Kolosser, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Und im Buch von Jesaja ist die Rede von Wächtern, die auf den Mauern Jerusalem stehen, bei Tag und Nacht nicht schweigen. Sie sollen dem Herrn ohne Pause an seine Zusagen erinnern. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze zum Lobpreis auf Erden. Diese Stelle hier im Jesaja-Buch dient als Inspiration für die weltweit wachsende 24-7-Bewegung, wo Gebetshäuser entstehen, wo tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche gebetet wird. Genau diese Stelle meint es. Tag und Nacht soll nicht geschwiegen werden. Es soll immer Gott in den Ohren gelegen werden mit den Anliegen, die man hat. Oder auch ein bekannter Rat von Paulus, betet ohne Unterlass in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da gibt es ganz viele Stellen in der Bibel, wo wir da erkennen können. Aber was macht es jetzt mit mir? Das macht jetzt auch einen gewissen Druck. Ich muss beten. Aber ist es wirklich ein Muss? Heißt es, ich darf jetzt gar nichts anderes mehr tun, den Job kündigen, in mein Kämmerlein gehen und Gott die ganze Zeit in den Ohren liegen? Gut möglich, manche machen das, aber das meint es nicht. Aber was ist damit gemeint? Beten ohne Unterlass, ohne Aufhören, was meint es? Wir müssen uns mal hier unseren Alltag mal anschauen. Ich habe mal unsere Woche in so verschiedene Bereiche unterteilt. Also 40 Wochenstunden arbeiten wir, in der Regel sollten wir 56 Stunden schlafen. Ihr jetzt wahrscheinlich weniger. Manche von uns auch, weil man vielleicht lernen muss oder vielleicht irgendwelche anderen Dinge hat. Wir bringen so 21 Stunden für Essen und Pflege auf. 5 Stunden brauchen wir, je nachdem wo man arbeitet, braucht man zur Arbeit hin und zurück. Dann hat man noch so 14 Stunden für Familie. Hobby hat man so 4 Stunden, Gottesbeziehung 7 Stunden und dann will man ja noch ein bisschen Freizeit haben, so 21 Stunden. Also so kann man ungefähr eine Woche gliedern. Bei manchen sieht es auch ein bisschen anders aus, das variiert ja auch von Person zu Person. Aber wenn man das hier so betrachtet, dieses Kuchendiagramm, diese Gottesbeziehung, das ist irgendwie ein ziemlich kleiner Teil von unserer Woche. Meint es dieser Vers eigentlich nicht? Was bedeutet dann beten ohne Unterlass? Man muss es vielleicht eher so vorstellen. Das Gebet ist diese Kuchenplatte, muss man eigentlich sagen, wo einfach unser ganzes Leben, was unsere Woche so drin vorkommt, auf dieser Kuchenplatte, auf diesem Gebet liegt und in all den Bereichen, die ich habe, soll dieses Gebet vorkommen. Also in all dem, was ich tue, soll ich beten. Immer mal wieder ein kurzes Stoßgebet. Immer wieder sich erinnern, Gott ist in meinem Alltag dabei. Kurz beten, wenn man ins Auto steigt, bewahre mich auf der Fahrt in die Arbeit. Wenn ich ein Hobby habe, hilft mir vielleicht, dass mir jetzt im Sport nichts passiert. Oder ich Gespräche habe mit Leuten über den Glauben, dass ich meine Arbeit gut hinkriege, dass ich dich auch bezeugen kann. Das meint dieses Beten ohne Unterlass. Das ist nicht nur ein Teil von meinem Alltag, sondern es soll immer eingebaut werden in meinen Alltag. Das soll jetzt kein Muss sein. Es soll mir aber dann erinnern, hey, es tut mir unglaublich gut, wenn ich alle meine Arbeit, meine Bereiche meines Lebens mit Gott zusammen verbringe. Und er mir hier helfen möchte. Das Leben gibt so viele gute Gelegenheiten für einen natürlich und immer wiederkehrenden Austausch mit Gott. Wem das jetzt aber ein bisschen too much ist und das noch nicht so gut kann, immer wieder an Gott zu denken, der kann sich zum Beispiel einen Stundenplan tatsächlich machen, wo er sich wirklich so Zeiten im Tag einplant, wo er ganz bewusst sagt, jetzt bete ich, jetzt halte ich wirklich Rücksprache mit Gott und möchte es für mein Leben einteilen. Ein Marathon läuft man auch nicht von jetzt auf nachher. Man muss es üben, ständig dranbleiben. Und so ist es auch mit unserem Glauben, mit unserem Gebet. Hans-Peter Reuer hat es so formuliert: Fange langsam an, dein Gebetsleben zu trainieren, dann wird es von alleine intensiver. Und genau daran liegt es. Es wird ein natürlicher Prozess werden, weil du merkst, es tut dir gut. Immer wieder im Gebet mit Gott zu sein, im Austausch. Und dann merkt man nämlich auch, wenn man intensiver mit Gott im Gebet ist, ohne aufzuhören, dass nämlich Gott handelt. Und so hat Gott auch gehandelt in unserer Apostelgeschichte, in der Geschichte mit Petrus. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Petrus schläft, obwohl er weiß, er stirbt. Spannend. Ich könnte nicht schlafen. Mich hat vor kurzem auch viel beschäftigt, und dann liegst du im Bett und dann kreisen die Gedanken ständig um dieses Thema. Und du denkst dir, ich will doch eigentlich nur schlafen. Warum kommen jetzt diese blöden Gedanken und lassen mich nicht in Ruhe? Aber Petrus, er schläft hier. Und was passiert? Die Gemeinde betet, während Petrus schläft. Gott handelt, während die Christen hier beten für Petrus. Die Gemeinde bekommt aber nicht mit, dass Gott in diesem Moment handelt. Ein Engel setzt sich in Bewegung und weckt Petrus aus dem Tiefschlaf. Schnell, steh auf! Die Fesseln fallen ab, Petrus torkelt so gefühlt rum, ich weiß auch nicht, wie er geschlafen hat, aber er bekommt jetzt genaue Anweisungen, was er tun soll. Gürtel anziehen, jetzt die Schuhe, deinen Mantel, komm hinter mir her. So, wenn wir morgens unsere Kinder richten müssen und dass die in die Schule gehen. Stück für Stück muss man erklären, zieh jetzt deine Schuhe an, zieh deine Jacke an, jetzt den Schal, die Mütze, die Handschuhe und tschüss. Genauso muss das hier der Engel auch machen. Und das, was mich fasziniert, die Gemeinde betet ohne Aufhören und Gott lässt sich bewegen. Er handelt und befreit Petrus aus einer völlig auswegslosen Lage. Weil jemand betet und Gott in den Ohren liegt. Gott handelt. Mose betet für das halsstarrige Volk und Gott zieht davon ab, es zu vernichten. Petrus und Johannes sprechen Heilung aus über dem Gelähmten und er springt davon. Wir merken, Gott handelt. Und das möchte ich dir heute auch noch mal ganz deutlich zusagen. Gott hört dich und er hört uns. Er liebt es, mit uns in Beziehung zu sein und im Gespräch zu sein. Er will mit dir zusammen sein. Jedes einzelne Gebet nimmt er ernst. Aber Gottes Zeitplan mag ein anderer sein als deiner. Doch er kommt nicht zu spät. Bei Petrus kam die Befreiung in der Nacht vor der Hinrichtung. Gerade noch rechtzeitig. Und was dann passiert, ist eigentlich kaum zu glauben. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Und da sprachen sie, es ist sein Engel. Also da kommen jetzt die Christen über Tage immer wieder zusammen und beten mit einer Leidenschaft für die Befreiung von Petrus. Und dann klopft es und die Gebetserhörung steht vor der Türe. Aber sie glauben es nicht. Sie erklären sogar die arme Rode für verrückt. Ist aber nicht das erste Mal, dass die Männer Frauen damals für verrückt erhielten. Wie auch am Ostermorgen, als sie diese Nachricht, Jesus lebt, er ist auferstanden, nicht wahrnehmen wollten. Sogar als sie Petrus mit eigenen Augen sahen, sind sie erschrocken und entsetzt. Und da habe ich mich gefragt, warum? Sind sie jetzt über das Wunder erschrocken, dass Jesus gehandelt hat? Oder sind sie erschrocken über ihren eigenen Unglauben? Ist es nicht typisch Gott, dass uns diese Geschichte so ehrlich und lebensnah überliefert ist? Gott hört auch Gebet sogar dann, wenn die Betenden nicht daran glauben. Wir beten ja manchmal auch mit Zweifel. Wir beten zwar um etwas, aber eigentlich glauben wir gar nicht dran, dass da irgendwie was passieren kann. Da möchte ich Hudson Taylor zitieren. Der hat gesagt, du brauchst keinen starken Glauben, sondern einen Glauben an einen starken Gott. Manchmal zweifeln wir, aber wir brauchen nicht zweifeln, dass wir einen starken Gott haben. Dass unser Glaube manchmal zu klein ist, aber Gottes Glauben an einen starken Gott ist viel größer und stärker. Wer betet, erfährt Gottes Wirken. Wer nicht betet, ist somit also klar im Nachteil. Und hier stelle ich jetzt sogar mal die Behauptung auf, dass die Gebetslosigkeit von vielen Christen auch ein Grund ist, wieso sie so wenig mit Gott in ihrem Alltag erfahren. Weil sie ihn zu wenig mit einbeziehen. Nochmal in unser Kuchendiagramm. Wenn ich nicht ihn pausenlos in meinen Alltag mit einbeziehe, werde ich gar nicht daran erinnert, wo er überhaupt eingegriffen hat, wo er gehandelt hat. Denn das hilft einem einfach auch dran zu bleiben. Aber es ist halt diese Frage, wie bleibe ich dran? Und jetzt komme ich zu dem Film, den ich gesehen habe, den habe ich schon immer wieder gesehen, schon ganz oft, aber der mich einfach genau daran erinnert. Vor 9 Jahren ist der gedreht worden, 2016. der sogenannte Film War Room. Kennt ihn jemand von euch? Ja, ein paar kennen ihn. Es ist ein Film zum Thema Gebet. Der Regisseur Alex Kendrick, der sagte, wir nannten ihn War Room, also er sagt eigentlich Kommandozentrale, denn wie Militär sollten wir bei Gott die richtigen Strategie erfragen, bevor wir in den Kampf ziehen. Mit Kampf meine ich die täglichen Fragen, mit denen wir in unserer Kultur konfrontiert sind. Die Produktion hat 3 Millionen gekostet und 74 Millionen eingespielt. Also man merkt, das Thema Gebet ist vielen Menschen doch auch wichtig, die diesen Film auch sehen wollten. Wir hören gern Geschichten über Gebete, wie er gehandelt hat, wie er gewirkt hat. Und das ist einfach was Tolles. Ich mache euch Mut, vielleicht immer als Gemeinde zu schauen. Ist richtig gut. Ich erzähle mal kurze Einblicke aus dem Film. Da gibt es eine Witwe, Mrs. Clara, die ihr Haus verkaufen will und trifft so auf eine Immobilienmaklerin Liz. Sie ist beruflich sehr gut unterwegs, ihr geht es eigentlich im Beruflichen ganz gut, aber ihre Ehe, sie steckt sehr in der Krise. Und die Frauen haben sich abgesprochen, dass man das Haus besichtigt und sie stellt dann auch irgendwann auch ihren War Room, ihren Kampfraum, die Kommandozentrale vor. Und diese Miss Clara, sie ist sehr direkt. Und eine Aussage von ihr hat mich zum Nachdenken gebracht. Sie sagte nämlich zu Liz, zum Beten hast du keine Zeit, aber um Kämpfe auszufechten mit deinem Mann schon. Zum Beten hast du keine Zeit, aber zum Kämpfe auszufechten mit deinem Mann schon. Und ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin. Das kann man nicht nur auf die Ehe beziehen, sondern auf alle Bereiche. Wir haben so viel Zeit für alles, aber das Gebet fällt manchmal runter. Und die macht Liz auch noch den Mut zu sagen, es ist wichtig zu beten, weil wir beten und kämpfen ja nicht gegen meinen Partner, gegen meinen Freund oder all das, was mich so beeinträchtigt, sondern wir kämpfen eigentlich gegen die Macht, die dahinter steht. Der Teufel ist der, der uns wegbringen will von Jesus, der unsere Beziehungen zerstört. Und deswegen bete darum, kämpfe um Beziehungen, dass auch Gott hier eingreift und den Teufel Einhalt gebietet. Und das Ende ist natürlich so, wie es in jedem Hollywood-Film ist, Ende gut, alles gut, aber dazwischen gehen die ganz schön durch eine Ehekrise durch und auch beruflich geht es dann bergab. Aber trotzdem erlebt sie, wie Gott da hilft. Und da ist auch die Frage jetzt für mich an euch persönlich, gibt es so einen War Room in deinem Leben? Wenn nicht, mache ich dir Mut, einen anzufangen, wo du ganz bewusst dir Zeit nimmst, alles, was mich stört in diesem Bereich, wegzunehmen und mir Zeit zu nehmen. Also sie hat ihren Kleiderschrank ausgeräumt und ist im Kleiderschrank gesessen, weil sie da von nichts abgelenkt wird. Gibt es so einen Ort in deinem Leben, wo du ganz bewusst jetzt Zeit nimmst und kämpfst im Gebet für das, was dich beschäftigt? Ich kenne Leute, die das machen und es ist richtig gut. Vor kurzem ging mein Handy kaputt und ich habe es reparieren lassen müssen. Und er hat gesagt, ja komm, es sind 2 Stunden wieder. Bin ich in die Kirche gegangen und habe gebetet. Es tat so gut, mal durch Gott gesagt zu bekommen, so jetzt hast du 2 Stunden Auszeit. Jetzt hast du auf jeden Fall mal Zeit zum Beten, weil heimfahren lohnt sich nicht, weil du bist gerade daheim, musst gleich wieder losfahren. Also habe ich mir ganz bewusst die Zeit genommen, um zu beten, um zu kämpfen. Es tat so gut, man kam richtig gestärkt da wieder raus und das Handy hat auch wieder funktioniert. Von dem her war beides richtig gut. Von dem her mache ich euch Mut, kämpft dem Gebet ohne Aufhören. Lasst es in eurem Leben, in eurem Alltag immer wieder präsent sein. Wenn es euch schwerfällt, macht diesen Stundenplan, wo ihr das ganz bewusst in eurem Alltag einbaut. Ansonsten betet mutig drauf los. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, Heilig, Heilig, das Lamm Gottes. Das soll uns auch einstimmen auf das Abendmahl, das wir gleich zusammen feiern werden, dass wir einfach einen wunderbaren Gott haben, der für uns ist und nicht gegen uns.